Wenn man einmal anfängt, die Augen zu öffnen, gibt es so viele Side-Streams, die Stand heute einfach nicht verwertet werden. Und das ist überall so. Also das ist nicht nur in der Lebensmittelindustrie, sondern wirklich überall. Und ich glaube, wo wir hinkommen müssen, ist, dass wir nicht mehr von Lieferketten sprechen, sondern dass wir von Liefernetzwerken sprechen. Und weil die Natur besteht im Endeffekt aus Netzwerken. Alles hat eine Aktion und Reaktion.
Purpose Projects.
Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen gemeinsam, was jeder einzelne von uns eigentlich für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Ich bin Moritz und mache den Podcast heute hier mit der lieben Alex. Hey Alex.
Hey Moritz. Ja, und wir kriegen gleich Besuch. Bei uns geht es nämlich heute in der Folge um nachhaltige Wertschöpfung im Kakaosektor. Aber nicht vielleicht, wie man direkt denkt, dass es um die Bohne geht. Denn wir haben heute Anjan Schreiber zu Gast, einer der Gründer von Coa. Coa kommt aus der Schweiz und hat inzwischen die größte Kakaofruchtfabrik in Afrika in Ghana eröffnet und zielt darauf ab, durch nachhaltige Technologie neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in Westafrika zu schaffen. Und das inzwischen schon mit mehr als 100 Mitarbeitenden, wobei der größte Teil in Ghana selbst vor Ort arbeitet.
Du sagst es, Alex, wir haben eine wirklich sehr, sehr tolle Folge mit Anjan aufgenommen, mit vielen Insights rund um Kakaoindustrie, aber auch den Impact von Coa. Ein leuchtendes Beispiel für Social Business, also viel Spaß mit der Folge. Nach mehreren Nennungen und Empfehlungen, zuletzt sogar von Jonas von Fair Afrik, freuen wir uns sehr, heute Anjan hier im Podcast zu begrüßen zu dürfen. Hey Anjan, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen zusammen.
Wie geht's dir?
Gut, eine bisschen unchristliche Stunde, wobei mittlerweile stehe ich auch ein bisschen früher auf, von daher passt es schon.
Für gewöhnlich nehmen wir auch abends auf. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass wir morgens aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, wärmen wir uns ein bisschen auf und zwar mit unserem neuen Format.
Die häufigsten drei.
Die häufigsten drei, genau. Da geht es erstmal darum, so ein paar Basics zu beantworten, dass wir alle im Thema sind. Und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit der ersten Frage. Was sind die Hauptprobleme in der Kakaoproduktion bzw. Kakaoindustrie?
Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass die Wertschöpfung seit Jahrhunderten wirklich unverändert ist und dementsprechend auch Strukturen bestehen, die eigentlich, sagen wir mal, von vorkolonialer Zeit noch existieren und dementsprechend halt ein wahnsinniges Machtgefälle zwischen zigtausenden, zig Millionen von Kleinfarmern und ein paar großen Kakaoverarbeitern weltweit ist und dementsprechend halt ganz viel, sag ich mal, Einkommensprobleme und dementsprechend alles, was daraus resultiert, Kinderarbeit, Abholzung etc. Und dementsprechend ist so das Hauptthema, glaube ich, die Hauptproblematik, wirklich diese alte Wertschöpfungskette, die seit Jahrhunderten unverändert ist.
Eine Frage, die auch viele Leute googeln tatsächlich, ist, wie viel verdient ein Kakaofarmer eigentlich?
Das ist eine gute Frage und ist eine weite Frage. Da gehen je nach Schätzung und je nach Erhebungssystem und Bemessungssystem die Antworten irgendwo auseinander, aber im Schnitt ist es unter $1,90, was die aktuelle Armutsgrenze, absolute Armutsgrenze von der World Bank definiert ist. Und darunter ist auf jeden Fall, die Frage ist, wie weit drunter?
Ja, und jetzt noch eine weitere Frage, auch so ein bisschen aus Konsumentensicht. Welche Bedeutung haben Fair Trade und Biozertifizierung für Kakao?
Also so, ich glaube, der Konsens in der Industrie ist, dass Zertifizierungen an sich immer besser sind als keine Zertifizierung. Also sie bringen was. Bringen sie wirklich das, was der Konsument sich verspricht? Darüber können wir diskutieren, weil einfach so wie Kleinbeutelstrukturen für den Kakaoanbau gestaltet sind, wo ich Farmen zwischen 1 und 2 Hektar habe, dafür ist weder Fairtrade noch Organic wirklich ausgelegt, um dort eine effiziente Zertifizierung zu machen. Das heißt, dass die Zertifizierung eigentlich sehr viel Geld kostet, verhältnismäßig zu dem, was beim Bauern ankommt. Und dementsprechend, sie bringen was. Kurze Antwort, das ist schon mal gut. Schlechte Antwort, sie bringen wahrscheinlich nicht das, was man denkt.
Super, vielen Dank, Anjan, schon mal für die Antworten auf die häufigsten drei. Dann lass uns doch mal direkt auch Anjan, also dich, ein bisschen besser kennenlernen. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mal zurückbringen den Start. Wie hast du oder was hast du vorher gemacht und was hat dich dazu geführt, am Ende mit Benjamin zusammen Coa zu gründen?
Ja, also vielleicht fange ich einmal so an bei Benjamin und ich, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben zusammen in der Solarindustrie gearbeitet, haben für ein chinesisches Unternehmen, damals der Weltmarktführer für Solarmodule, Solarprojekte entwickelt und hatten von unserem Chef damals eigentlich so relativ klare Stoßrichtung. Die Energie ist dort am nachhaltigsten, wo sie wirklich benötigt wird. Und das ist eben in Afrika, wo ich 600 Millionen Leute ohne Zugang zu Strom habe. Und wenn ich Zugang zu Strom habe, dann der oftmals aus Dieselgeneratoren kommt, dementsprechend sehr, sehr teuer und auch nicht nachhaltig ist. Und das war eigentlich der Ursprung, wo Benjamin und ich uns kennengelernt haben. Vielleicht muss ich von mir persönlich nochmal so einen Schritt weiter zurückgehen und erklären, warum ich in der Solarindustrie gelandet bin und warum das, glaube ich, auch einen sehr großen Einfluss hat, wo wir heute mit Coa stehen. Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft in Kiel studiert und habe währenddessen leistungssporttechnisch gesegelt. Also war in der deutschen Nationalmannschaft für Segeln und habe das meine Jugend und auch meine frühe Erwachsenenzeit und mein Studium sehr viel gemacht. Und ich glaube, das hat mich sehr viel stärker geprägt, sogar als das ganze Studium, was mein Mindset anbelangt, aber auch was meine Verständnis von Strategie, von Wettbewerb und von auch unserer Verantwortung auf diesem Planeten anbelangt. Weil als ich mit meinem Studium fertig war, hatte ich die Chance dann, ja, was will ich machen? Und als erfolgsgetriebener Mensch, wie ich glaube, so viele Leistungssportler sind, war für mich eigentlich wichtig, dass ich eine Chance habe, irgendwo was zu machen, wo ich wirklich was bewegen kann, wo ich einen direkten Impact spüre aus meiner Arbeit. Und das war so der eine Faktor, der mich wirklich getrieben hat. Und der andere Faktor war auch, dass ich gesagt habe, hey, ich habe in meiner Jugend und auch in der Studiumzeit so viel tolle Erfahrungen gemacht durch die Natur, mit der Natur, wirklich mit ganz fundamentalen Naturelementen und Naturgewalten auf dem Wasser, mit dem Wind, mit der Sonne. Und im Endeffekt halt wollte ich dazu beitragen, das zu schützen und dort zu was zurückzugeben. Und diese Kombination hat mich eigentlich dann gereizt, im Solarsektor, der damals so 2009, 2010 voll am Boom war, einzusteigen. Und das war eigentlich die Motivation, warum ich da angefangen habe. Ich bin dann persönlich immer im New Market Development aktiv gewesen, habe nie wirklich im deutschsprachigen Raum gearbeitet, sondern eigentlich erst im Balkan, dann in der Türkei, im Maghreb-Staaten und zum Schluss in Westafrika. Und dort haben eben Benjamin und meine Wege uns gekreuzt. Und Benjamin war immer eher auf der, sag ich mal, Finanzierungsstrukturierungsseite von Solarprojekten, die wir gestaltet haben. Und ich war auf der Business-Development-Seite, also wirklich on the ground. Und um die Kultur in Westafrika besser zu verstehen, bin ich in den ländlichen Gemeinden gereist und habe dort eben begriffen, dass grüner Strom nicht nur nachhaltigen Strom und für unseren Planeten besser ist und günstiger und so weiter und so fort, sondern halt, wenn ich Strom dorthin bringe, wo es gar keinen Strom bisher gibt, dann lege ich halt wirklich die Grundlage für jegliche Entwicklung und löse so einen Virtuous Circle aus, also dass ich quasi anstatt so einer negativen Downward-Spirale so einen positiven Vortex erzeugen kann, indem ich halt mit Strom etwas produziere, mit Produktion Arbeitsplätze schaffe, mit Produktion Wertschöpfung schaffe, mit Wertschöpfung quasi nachhaltiges Einkommen habe, was immer wieder zurückkommt. Und genau das ist, wo eigentlich meine Reise herkommt und wie wir in Coa gestartet sind und dass wir dann über die Kakaofrucht gestolpert sind, war ein sehr schöner und leckerer Zufall. Wir haben uns aber auch alles mögliche andere angeschaut, was eben im ländlichen Afrika angebaut oder verarbeitet wird, sei es über Mais, sei es über Gold auch, was in Afrika, in Ghana sehr viel vorkommt, aber auch Holzverarbeitung etc. Und sind dann wirklich zum Schluss über diese Kakaofrucht gestolpert, die uns fasziniert hat und wo wir gesagt haben, das steckt so viel Potenzial drin und haben dann, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, festgestellt, wie viele Probleme auch dort drin stecken. Und genau das war eigentlich der Ursprung.
Jetzt hast du es schon angesprochen, es ist das ungenutzte Potenzial der Kakaofrucht, worauf ihr aufmerksam geworden seid. Und vielleicht jetzt einmal für alle draußen, was macht Coa? Also was ist diese Bedeutung hinter dieser Kakaofrucht und vielleicht dann auch der Zusammenhang zu den Solarprojekten, dass Coa daraus entstanden ist?
Genau, also was macht Coa? Ganz einfach gesagt, wir verarbeiten alles um die Kakaofrucht rum, was bisher nicht genutzt wird. Und dazu müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, wie die Kakaofrucht aufgebaut ist. Also was wir kennen als Kakaobohnen, als Schokolade, als Trinkschokolade, als Kakaopulver etc. etc. sind im Endeffekt die Kerne einer Frucht, die so ein bisschen ausschaut wie so ein Football, die so um die 300, 400 Gramm wiegt, so 30 Kerne, fälschlicherweise als Bohnen bezeichnete Kakaokerne beinhaltet. Und diese Kerne machen aber von der ganzen Frucht ungefähr nur 25% aus. Der Rest, Stand heute, geht verloren. Und genau das ist eigentlich, wo wir ansetzen, wo wir gesagt haben, hey, dieses Fruchtfleisch, was diese Kerne umgibt, wie es eben bei jeder Frucht ist, schmeckt super lecker. Schmeckt wie eine Mischung aus Mango, Litchi, Ananas, also ganz exotisch, ganz tropisch und überhaupt nicht wie diese braune Sachen, die wir so kennen. Und dementsprechend war das eigentlich der Anstoß zu sagen, okay, wie können wir daraus Materialien machen, können wir Rohstoffe machen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden können, die wir zum Schluss hinterher genießen können, weil der Geschmack ist einfach super lecker. Und genau, das ist eigentlich so der Ursprung, was wir tun und wo wir herkommen. Und genau.
Wurde diese Kakaofrucht vorher einfach weggeschmissen von den Farmern vor Ort? Und also hast du mit Benjamin einfach gesehen, hey, hier ist ein ganzer Berg voller Kakaofrucht, lass mal da reinbeißen und gucken, ob das schmeckt. Und also ist ja schon, also ich habe mich vorher noch nie so mit dem Thema beschäftigt, aber schon ein bisschen verrückt, oder?
Ja, also ich glaube, das sind so zwei Faktoren zusammengekommen. Also die eine ist eben, dass ich in Westafrika, in diesen Dörfern, wo ich unterwegs war, in Ghana, eben diese Kakaofrucht gesehen habe. Aber diese Kakaofrucht habe ich wiederum assoziiert mit einer Erfahrung aus Brasilien, die ich während meinem Studium oder kurz nach meinem Studium gemacht habe. Als ich dort Backpacken war in Bahia, in einer kleinen Farm oder auf einer kleinen Farm in Brasilien. Und dort eben zum Frühstück in so einem Hostel ganz irgendwo im Nirgendwo dieses Kakaofruchtgetränk präsentiert bekommen habe. Und ich natürlich nicht wusste, dass das ist, sondern ein leckeres Getränk präsentiert bekommen habe. Und als ich dann fragte, was es ist, hieß es, ja, das ist Kakao. Und dann war eben meine Reaktion ähnlich wie von vielen Leuten heute. So, hä, kann nicht sein, ich glaube, wir haben irgendwie ein Communication Gap. Und bis ich dann eben begriffen habe, okay, dieses Fruchtfleisch schmeckt wirklich lecker. Und daher kannte ich das, ja.
Okay.
Und dachte mir damals schon, als Brasilien war, hey, warum gibt es eigentlich nicht mehr in der Welt? Aber war damals irgendwie 22 Jahre alt und dachte, okay, wird schon einen Grund geben, warum es nicht gibt. Und hatte eben meinen Job in der Solarindustrie eigentlich schon zugesagt. Aber dachte immer, das ist ein wahnsinniges Potenzial. Und als ich dann in Ghana war, habe ich eben bei diesen Farmern diese Kakaofrucht gesehen und habe mich total gefreut, dass es diesen Saft hier gibt. Und als ich dann quasi gefragt habe, ob sie diese Kakaofruchtsaft mir haben, haben sie mich sehr, sehr komisch angeschaut. Die ghanaische Kultur ist jetzt nicht daraus ausgeprägt, einen zu widersprechen, sondern gucken erstmal, dass sie dem Gast dann auch alles bieten können, was der sich so wünscht. Und dann sind sie irgendwie eine Viertelstunde lang nach links gerannt, während die Kakaoplantagen rechts waren und kamen dann immer wieder zurück mit so einer Dose Milo von Nestle, also so einem Nesquik-ähnlichen Getränk. Sagt, nee, das meine ich nicht, ich meine das Weiße da drin. Und dann haben sie mir angeschaut und gesagt, nee, das ist Abfall. Und da war ich dann so die Idee, okay, daraus kann man was machen. Und in der Tat habe ich dann die ersten 20, 30 Früchte hier in die Schweiz gebracht und habe mit Benjamin dann zusammen die in meiner Küche geöffnet und dann irgendwie in einem halben Tag Prozess da irgendwie so 100 Milliliter Saft rausgequetscht, muss man wirklich sagen. Und das war der Anfang, wo wir gesagt haben, hey, das schmeckt eigentlich ganz gut und damit kann man, glaube ich, was machen. Und dann rauszufinden, dass in Westafrika 2/3 des weltweiten Kakaos angebaut werden, dass der auf kleinen Plantagen angebaut wird, die irgendwo zwischen 1 und 2 Hektar groß sind, die irgendwo nirgendwo sind, etc., etc., das hat eigentlich erst danach stattgefunden. Erstmal war so, hey, da liegt eigentlich riesen viel Potenzial und dann halt auch zu begreifen, dass weltweit so um die 4,5 Millionen Tonnen von diesem Fruchtfleisch jedes Jahr verloren gehen, war dann so, okay, hey, why?
Sehr, sehr coole Geschichte, wie eine Erfahrung in einem einen Land irgendwie dann zu sowas führen kann und eine Bedeutung in einem anderen Land annehmen kann. Du hast jetzt gesagt, die Kakaobohnen machen 25% nur der Frucht aus. Wenn ihr jetzt nur die Kakaofrucht verwendet, wird dann der Rest auch in einer nachhaltigen Wertschöpfungskette eingearbeitet oder wie funktioniert das bei eurem Produkt?
Also wir haben uns primär erstmal auf die Kakaofruchtpulpe, also das Fruchtfleisch um die Kakaobohnen konzentriert und dort Das macht ungefähr nochmal so 25% aus, je nachdem, welche Bestandteile du mit reinrechnest. Aber man kann so ziemlich simpel sagen, 25% sind die Bohne, 25% ist Fruchtfleisch und 50% ist die Schale außenrum. Ja, das heißt natürlich, diese Schale macht sehr, sehr viel aus. Ist logistisch nicht so einfach, sich um diese Schale zu kümmern und hat in Europa zumindest nicht den Standard eines Lebensmittels und kann dementsprechend auch in Europa nicht als solches verkauft werden. In den USA gäbe es ein bisschen andere Möglichkeiten, aber auch dort ist diese Schale als Lebensmittel fragwürdig, ob das sinnvoll ist, die einzusetzen, weil ich sie eben nochmal relativ aufbereiten muss, um dort ein wirklich gutes Produkt rauszubekommen. Und die Schale könnte eingesetzt werden für zum Beispiel Düngung. Das ist theoretisch, was auch heute schon passiert. Also das ist ähnlich wie so ein Rindenmulch nach dem Öffnen wieder auf der Farm verteilt wird. Hat allerdings zwei Nachteile, die in der Realität zu Problemen führen. Das eine ist, dass zur effizienten Öffnung dieser Kakaofrüchte wird es natürlich alles an einen Ort gebracht. Das heißt, nicht wird immer klein, klein, klein verarbeitet, sondern versuchen die Bauern das quasi innerhalb ihrer Plantage schon an eine Stelle zu bringen und dann hinterher quasi es wieder überall zu verteilen, ist ein bisschen arg aufwendig. Und dementsprechend ist das so der eine limitierende Faktor, dass normalerweise in der Farm, wenn man dort reingeht, sieht man so einen riesigen Haufen von verrotteten Schalen und dann ist manchmal die Erde auch so 3 Meter höher, weil dort halt einfach schon über Jahre und Jahrzehnte Kakaoschalen aufgeschichtet wurden. Der zweite Teil ist, und das ist genau das, was wir jetzt gerade als ein Riesenproblem sehen in der Industrie, ist, dass wenn eine Plantage oder eine Frucht mit einer Krankheit befallen ist, dann ist die oftmals in der Schale oder auf der Schale drauf. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, diese Schale dann wiederum in der Plantage zu verteilen, führt es dazu, dass ich auch diese Krankheit verteile.
Okay, das heißt, die Farmer und Farmerinnen kommen jetzt ja irgendwie zu euch. Wir haben uns natürlich schon jetzt viel mit Coa beschäftigt. Kannst du vielleicht einmal auch den Zuhörenden erklären, was eure, ich glaube, ihr nennt es Mobile Processing Units, was es damit auf sich hat und vor allem auch diese Verbindung nochmal zur Solar, weil du hast gerade erzählt, ihr kommt jetzt aus der Solarindustrie, du und Benjamin. Jetzt haben wir die Kakaofrucht gehört, aber ihr verbindet ja sogar die beiden Themen, glaube ich, genau in diesen Processing Units, oder?
Ja, genau, richtig. Also vielleicht muss ich wieder ein bisschen zurückgehen dann zu der Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben, als wir eben dieses Potenzial erkannt haben, haben wir uns dann gefragt, ja, also irgendwas muss hier schief laufen, dass die ganze Welt die Kakaofrucht noch nicht kennt, weil super lecker, ein Rohstoff, der da liegt, der brach liegt, der nicht verwertet werden kann, muss irgendwo ein Problem sein. Und eine ganz große Thematik war dann eben für uns erstmal das Ganze kennenzulernen, wie gesagt, festzustellen, dass Kakao vor allem in Westafrika wächst, dass er von Kleinbauern angebaut wird, die irgendwo im Schnitt 1 bis 2 Hektar große Plantagen haben, also wirklich ganz, ganz kleine Plantagen. Und genau, das war so der erste Verständnisschlüssel, sage ich jetzt mal. Und im zweiten Schritt sind wir da einfach hier mit Experten hingegangen, sei es hier an der Universität in Zürich oder auch zu verschiedenen Kakao- und Schokoladenunternehmen weltweit und haben gefragt, hey, warum wird das eigentlich verarbeitet? Und dann hieß es mir, ja, es geht nicht, also es ist schwierig. Aber warum konnte es niemand so ganz sagen? Und ich glaube, einer der größten Gründe ist eben, dass diese Kakaofrucht, wenn ich diese Schale öffne, habe ich innen drin wie so eine Traube. Ich habe innen drin so einen Stiel, also das Kakaoherz heißt es, und an dem dranhängen, wie ähnlich wie bei so einer Traubenrebe, hängen dort diese einzelnen Kakaokerne mit dem Fruchtfleisch dran. Und wenn ich das jetzt öffne auf der Plantage, dann habe ich in Ghana irgendwo im Nirgendwo, im Regenwald, relativ schwierigen Zugang zur Verarbeitung. Und das ist eine. Das zweite ist, dass ich dann dort das perfekte Umfeld habe für alle möglichen Mikroorganismen. Das heißt, die Fermentation fängt eigentlich sofort an in dem Moment, wo ich es öffne. Ich habe irgendwie fast 90% oder höher Luftfeuchtigkeit. Ich habe irgendwie Temperaturen so um die 30 Grad. Das ist alles perfekt, wenn man Bakterien züchten möchte, aber nicht, wenn man Lebensmittel möglichst gut erhaltend und möglichst, wie soll ich sagen, ja, schmackhaft dann auch entwickeln möchte oder verarbeiten möchte. Und dementsprechend ist genau das Problem. Also ich habe irgendwo nirgendwo diese Plantagen und muss ein Produkt, was dann schon geöffnet ist, relativ schnell verarbeiten. Und genau da kam eigentlich unsere Möglichkeit rein mit dieser Solarindustrie und mit diesem Mobile Processing Unit, ist, dass wir gesagt haben, na gut, wenn ich es nicht schaffe, dieses Fruchtfleisch irgendwo zentral 200-300 Kilometer in eine große Verarbeitungsstelle zu fahren, weil es einfach viel zu kleinteilig ist und ich sonst halt 50% diese Schale durch die Gegend fahren würde, was logistisch viel zu teuer ist, gehen wir hin und zerlegen halt die Wertschöpfungskette und sagen, okay, den ersten Schritt des Öffnens dieser Frucht, anstatt dass die ganze Frucht in die Fabrik gefahren wird, das macht der Bauer wie bisher. Ja. Dafür muss er gewisse Standards einhalten, was Hygiene anbelangt, was ja auch einfach andere Faktoren anbelangt, wie Kinderarbeit etc. pp. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann quasi, anstatt dass wir eine große Fabrik irgendwo ins Nirgendwo bauen, nehmen wir diese mobile Verarbeitungsanlage, wo wir quasi den ersten Verarbeitungsschritt, das Extrahieren der Pulpe, also das Entfernen des Fruchtfleisch von diesem Kern, näher zu den Bauern bringen. Das heißt, wir fahren mit so einem Anhänger, wo obendrauf Solarpaneele sind oder die Solarpaneele nebendran aufgebaut werden können, sehr schnell und sehr einfach, fahren wir in die Communities und sammeln dann im Umkreis von 5 bis 10 Kilometer um diese Communities diese Kerne, Kakao, Fruchtpulpenmischung ein, bringen sie eben zu dieser Verarbeitungsanlage. Dort wird das Fruchtfleisch extrahiert. Die Kerne und Bohnen gehen wieder zurück an die Bauern. Und wir bringen das Fruchtfleisch dann nochmal weiter, aber dann wirklich nur noch das, was wir auch verarbeiten können, in eine Fabrik und können es dann effizient in großen Mengen tun. Und dort verarbeiten wir dann final auch das Fruchtfleisch. Und genau das ist eigentlich, wo du angeschlossen hast oder wo dein Link war, Moritz, ist eben, dass wir diese mobile Verarbeitungsanlage solarbetrieben haben und das war eigentlich damals der Schlüssel, dass ganz viele gesagt haben, na, es geht nicht und der Hauptgrund, warum es nicht geht, aus unserem Verständnis ist eben, dass so diese erste Meile, nennt man es, bei der Produktion, dass die halt nicht industrialisiert ist, also in Afrika und in vielen anderen Kontinenten, Entwicklungskontinenten und Ländern haben wir 40% Food Waste, im Gegensatz zu uns in Europa, wo wir 30% Food Waste haben, haben wir dort mehr. Allerdings dort zwischen dem Produktionsbetrieb, also dem Bauer und der ersten Verarbeitungsstätte. Ja, das heißt, dieser erste Schritt, der wie können wir überhaupt die Früchte, die alle angebaut werden und das Gemüse, das angebaut wird, verarbeiten. Genau dort ist, wo wir reingehen mit unserer mobilen Verarbeitungsanlage. Und der Hauptgrund dafür ist, dass ich eben keine Infrastruktur habe. Und die können wir mit Solarpanelen mobil, dezentral, genau so viel wie benötigt wird, dorthin bringen und dann entsprechend auch verarbeiten.
Wenn man das alles einmal kurz zusammenfasst, lässt sich sagen, dass es euch besonders macht, dass ihr wirklich vor Ort und mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitet und das Produkt direkt herstellt und dadurch natürlich auch viel ermöglicht. Kannst du vielleicht einmal so in einem Satz zusammenfassen, was wirklich euer Purpose ist, was ihr verfolgt damit?
Ja, also mit einem Satz.
Vielleicht auch zwei.
Okay, ich glaube, unser Hauptpurpose ist, dass wir im Endeffekt die Kakaoindustrie transformieren wollen. Wir wollen es schaffen, dass das maximal Mögliche der Kakaofrucht wirklich verarbeitet wird und nicht nur ein kleiner Bruchteil. Und dass genau diese zusätzliche Wertschöpfung auch dazu führt, dass die Farming Communities, wo eben genau dieses Fruchtfleisch angebaut wird oder diese Früchte angebaut werden, auch ein Zusatzeinkommen verdienen. Und dass die mehr verdienen und damit quasi wir, anstatt dass wir, na, so blöd es hilft, so einfach nur Donations machen und irgendwelche Prämien zahlen, lass es Fairtrade, Organic, was auch immer sein, dass wir wirklich sagen, hey, wie können wir den Kuchen eigentlich größer machen? Statt dass wir den Kuchen versuchen, fairer zu verteilen, lass einfach den Kuchen größer machen. Davon profitieren alle und das ist eigentlich ein Win-Win-Win für die ganze Industrie und vor allem für die Leute im Ursprung, dass wir dort mehr Verarbeitung und Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten hinbekommen.
Das vereint euch ja auch unter anderem mit Fair Afric, die auch, glaube ich, einen sehr ähnlichen Purpose auch verfolgen. Und ich glaube, es braucht da auch einfach viele von solchen ja, Purpose-Projects, die sich dafür einsetzen. Der Unterschied zu Fair Afric, die vor allem jetzt Kakaotafeln machen, die Direktkonsumenten kaufen, zu euch ist, ihr habt vor allem auch viele B2B-Produkte. Kannst du uns vielleicht einmal so einen kurzen Einblick geben, was macht ihr genau mit dem Produkt, wenn ihr das jetzt vorverarbeitet habt und ihr macht jetzt ja sogar, ihr habt, glaube ich, die größte Kakaoproduktion auf dem afrikanischen Kontinent jetzt vor 1-2 Jahren eröffnet. Herzlichen Glückwunsch. Was passiert in dieser Produktion? Also was ist das Endprodukt, was ihr da herstellt? Und wie landet das am Ende bei Lind?
Ja. Genau, also der große Unterschied ist, dass wir B2B machen. Vielleicht erstmal, warum machen wir B2B und keine B2C-Produkte? Stand heute ist, dass wir haben gesagt, als wir eben angefangen haben, dieses Projekt anzugehen, gab es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, okay, wir machen ein Endkundenprodukt, wir sind nah am Endkunde dran und gucken erstmal, dass wir die Nachfrage für diese Kakaofruchtprodukte erhöhen können. Oder wir machen genau das Gegenteil, wir kümmern uns erstmal um die Wertschöpfungskette, versuchen, dass wir die eben aufgegleist bekommen und dass die auch funktional ist und dann vermarkten wir das. Dementsprechend, ob wir jetzt quasi uns mit Tausenden und Abertausenden Kleinfarmern rumschlagen oder mit dem Endkunden hier, mit Abertausenden. Eins von beiden wollten wir auf jeden Fall machen. Beides gleichzeitig haben wir einfach für zu schwierig erachtet. Und ich glaube, es war auch richtig, weil diese Produktionsstätte dort aufzubauen, den Prozess zu entwickeln, die Digitalisierung dahinter zu machen, war sehr, sehr kompliziert. Und dementsprechend haben wir immer gesagt, okay, wir aggregieren Tausende von Kleinbauern und brauchen dann aber große, volumenfähige Abnehmer. Und dementsprechend war unser Weg dort ganz klar zu sagen, okay, wir gehen in die Gastronomie, die Industrie und gehen dort in bestehende Vertriebskanäle rein. Und was wir machen, sind quasi, wir haben in Ghana selber, produzieren wir dieses Fruchtfleisch, also die Pulpe. Das ist wie so ein Fruchtpüree. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einen Fruchtsaft dort machen. Das sind eigentlich unsere beiden Rohstoffe, die wir Stand heute in Ghana produzieren. Und die exportieren wir dann nach Europa. Wir verkaufen auch einen Teil in Ghana selber, allerdings ist das bisher eine sehr kleine Fraction. Und den Großteil exportieren wir nach Europa, wo wir es weiterverarbeiten zu Konzentraten, also den Saft in ein Konzentrat bringen, also einfach Wasser entziehen. Oder dass wir quasi das Fruchtfleisch trocknen, dass es zu Flakes oder Pulver wird. Und genau diese drei oder vier Produktkategorien bieten wir eigentlich auch an. Das heißt, wir machen einmal Saft, Konzentrat, Pulver und eben Pulpe als Rohstoff. Und das wiederum arbeiten dann unsere Kunden in Getränke, Schokoladentafeln, Eiscreme, you name it, alles, wo du eben halt diese Zutaten anwenden kannst, rein.
Sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal was gegessen habe, wo das eine Zutat drin war. Vielleicht. Ich muss nochmal gleich gucken, welche Produkte auf eurer Website wirklich am Ende daraus entstehen. Ich habe auf jeden Fall Lust, das zu probieren. Nochmal, um euren Impact so ein bisschen zu messen, beziehungsweise da einen Einblick zu kriegen. Ihr habt ja sowohl sozial, ökologisch als auch ökonomisch einen Einfluss. Kannst du uns im Detail einmal erläutern, wie ihr den Impact wirklich ausübt in diesen Bereichen?
Ja, also ich glaube, der eine Teil ist immer, welchen Impact man hat, und den anderen ist, welchen man misst. Ne? Und ich glaube, dann muss man auch nochmal natürlich unterscheiden zwischen dem positiven Impact, den wir alle anstreben, und dem negativen Impact oder dem Impact, den wir einfach haben. Und ich glaube, so von der Vision, Mission, natürlich den Hauptimpact auf der Menschenseite ist, dass wir eben Zusatzeinkommen für die Bauern generieren. Das schwankt je nachdem, wo gerade der Kakaopreis ist, wie viel die Kakaobauern auch wirklich verdienen, aber ist so irgendwo zwischen 20% und 30% Zusatzeinkommen, was ein Bauer verdienen kann, wenn er seine gesamte Ernte quasi durch unseren Prozess schickt und dann hinterher die Kakaobohnen auch noch verkauft. Also die Kakaobohnen verkaufen wir Stand heute nicht, das ist auch reguliert in Ghana. Das heißt, wir erzeugen wirklich ein Zusatzeinkommen für die Bauern von diesen 20% bis 30% für dieses Fruchtfleisch, für dieses Nebenprodukt. Das ist der eine Impact. Der zweite Impact für die Menschen ist, dass wir die Wertschöpfung wirklich im ländlichen Ghana machen. Das heißt, es ist nicht irgendwo in Accra, in der Hauptstadt oder Kumasi, einer der großen Städte, sondern es ist wirklich irgendwo im Nirgendwo. So ein Hidden Champion, würde man vielleicht sagen, in Süddeutschland. Und dementsprechend schaffen wir eben Arbeitsplätze dort, wo es eigentlich keine anderen Perspektiven gibt. Und das war eigentlich so auch einer meiner großen Anreize, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, die zum Teil auch wirklich sehr gut ausgebildet sind und die durch Internetanbindung, die es mittlerweile irgendwo, also in Afrika besser gibt als in Deutschland oftmals, das habe ich eigentlich drei Chancen. Also wenn meine Eltern Bauern sind, kann ich wieder die Farm weitermachen, was ein sehr, sehr erschwerliches, aber auch sehr von Armut geprägtes Leben ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich eben versuche, nach Accra zu gehen oder nach Kumasi, eine der großen Städte. Was allerdings auch sehr schwierig ist, dort Jobs zu finden, die wirklich gut bezahlt sind und meistens die Lebenshaltungskosten noch höher sind als im Dorf, wo ich gerade aktuell herkomme. Oder das dritte ist, dass ich eben den sehr gefährlichen und beschwerlichen Weg auf mich nehme, irgendwie nach Europa, USA etc. zu kommen. Und das sind eigentlich die drei Möglichkeiten. Was wir eben machen wollten, ist die vierte Möglichkeit, dass wir sagen, hey, wir schaffen gute, spannende, bezahlte Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Und genau das ist eigentlich so der zweite große Impact, der, glaube ich, vielleicht sogar den ersten Impact auswiegt oder gleich stark ist. Und das sind so die positiven Aspekte auf der Menschenseite. Auf der, sag ich mal, Negativseite kontrollierend, ja, haben wir eben den Vorteil, dass wir im Vergleich zu eigentlich allen anderen Kakao-verarbeitenden Unternehmen sind wir ganz am Anfang in der Wertschöpfungskette drin. Das heißt, während der Ernte sind wir dabei, weil wir Qualitätskontrolle. Während dem Öffnen dieser Kakaofrüchte sind wir dabei, weil wir eben Qualitätskontrolle machen müssen. Diese Frucht muss innerhalb von 3 Stunden zwischen der Öffnung bei uns in der Fabrik gewesen sein. Ja, das heißt, ich habe wirklich einen ganz kurzen Lieferweg. Und dementsprechend sind wir auch viel tiefer drin und können auch kontrollieren, was dort passiert, zum Beispiel zum Thema Kinderarbeit. Ja. Bei Kinderarbeit habe ich eigentlich an drei Punkten. Das eine ist quasi, oder gefährliche Kinderarbeit, auch dort muss man wieder so ein bisschen, glaube ich, relativieren, diese europäische Sichtweise, was ist jetzt wirklich Kinderarbeit und was ist eben so. Ja. Und ich glaube, der erste Teil davon ist, wo schwere und gefährliche Kinderarbeit passieren kann, ist quasi im ganzen Einsatz von Chemikalien während dem Wachstum der Frucht. Da können wir nicht so viel tun, weil wir dort viel zu kleinteilig involviert sein müssen. Da können wir nur quasi belehren, dort können wir incentivieren, dass es nicht gemacht wird, können helfen, so gut es geht. Allerdings dort sind wir einfach auf die Bauern angewiesen. Der zweite Teil ist allerdings beim Öffnen und beim Ernten der Früchte. Und das ist genau, wo wir dabei sind. Da können wir kontrollieren, was passiert. Und dort sind wir mindestens einmal am Tag auf der Farm. Und das zweite ist, dass wir eben der dritte Aspekt, wo wir eben reinkommen können, ist der Transport. Dadurch, dass wir die Früchte schon zu unserer Fabrik bringen und dann eben ein Dorf haben, wo auch die Bauern zum Schluss leben, nehmen wir diesen Transportschritt vom Bauern ab. Und das ist eigentlich der dritte Punkt, wo Kinderarbeit zum Beispiel auftreten kann. Und dementsprechend haben wir eigentlich von 3 von diesen Gefahrenpunkten 2 einigermaßen Kontrolle. Und genau dadurch können wir die Risiken dort reduzieren. Wir machen natürlich ringsherum zu dem Ganzen auch Aufklärungskampagnen. Wenn wir Child-Labor-Cases sehen, die wir auf jeden Fall sehen, ganz ehrlich, ist so. Ich glaube, jeder, der sagt, dass es keine Kinderarbeit im Kakaosektor gibt, bei Ihnen in den Plantagen, der lügt, weil es einfach leider allgemein verbreitet ist und ein viel, viel tiefer greifendes Problem ist, als einfach nur, dass die Bauern ihre Kinder ausbeuten wollen. Das ist nicht so, sondern es ist einfach sehr, sehr, sehr viel tiefer verankert. Aber dort, wenn wir eben schwere Fälle sehen, können wir eingreifen und gucken, wie wir dort helfen können. Aber das ist dann Case by Case ein bisschen unterschiedlich. Das ist so auf der Menschenseite, um quasi positiven Impact und den negativen Impact zu reduzieren. Auf der Planet-Seite, sag ich mal, auf der Naturseite, ist sicherlich das Positive, dass wir das Meer von der Kakaofrucht verwerten, das heißt Upcycling betreiben, bisher unverwertete Rohstoffe verwerten können. Und das ist, wenn wir uns anschauen, ich weiß nicht, ob ihr das Project Drawdown kennt, was eben sagt, wo sind die wichtigsten Hebel für Climate Change Reductions, kann ich sehr empfehlen, sich anzuschauen.
Verlinken wir nochmal. Ja, hatten wir zwar schon 2-3 Mal verlinkt, aber kann man nicht häufig genug machen. Ja,
ja, absolut. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr eye-opening, dass halt einfach Food Waste Reduction eine der Top 3 Climate Change Actions sind. Und genau dort ist eigentlich, wo wir eingreifen. Natürlich jetzt wieder der negative Aspekt ist, dass wir natürlich schon mit dem, was wir tun, erstmal auch ein CO2-Footprint haben. Ja? Und allein dadurch, dass ich produziere, dadurch, dass ich Fahrzeuge betreibe etc. Und den messen wir und dort gucken wir, wie wir den über die Zeit reduzieren können oder wie wir halt von Anfang an gleich unsere Prozesse so planen, dass sie gar nicht so hoch anfallen, wie zum Beispiel, dass diese mobile Verarbeitungsanlage solarbetrieben ist, aber auch, dass bei unserer ersten Produktionsstätte ein Drittel des Stroms durch Solarenergie kommt. Das ist halt der Baseload, den wir das ganze Jahr haben. Und ich glaube, das sind so eigentlich die 2 großen Aspekte, also positiven Impact schaffen und zu gucken, wie wir negativen Impact reduzieren können.
Ja, Anjan, wenn man dir zuhört, kriegt man schnell den Eindruck, okay, das wird hier die längste Folge aller Zeiten, weil es gibt einfach so viele Themen, wo wir jetzt auch wieder einsteigen können, sei es sozialer Impact, sei es ökologischer Impact oder auch ökonomischer Impact. Also ich empfehle einmal allen wirklich, sich wirklich auf eure Website auch jetzt einmal zu begeben, auch zu sehen, was ihr unter radikaler Transparenz auch wirklich meint. Ich weiß, dass ihr alle Bezahlungen an die Pharma wirklich, wo du sagst, irgendwo im Nirgendwo, trotzdem haben die Menschen ja auch Mobile Payment oder nutzen Mobile Payment, das heißt Bezahlung per Handy, was wir uns hier im globalen Norden häufig naiverweise immer so denken, ach, das geht doch gar nicht. Aber ja, die sind da fortschrittlicher als wir zum Teil. Und diese Bezahlung legt ihr auf eine Blockchain, dass man auch direkt sehen kann, okay, hey, Coa hat die Summe für den Kilo, die Kilomenge überwiesen und das kann man jetzt auch nicht irgendwie noch fälschen. Deswegen einfach mega, was ihr da macht. Ich lese auch, ihr habt über 3000 Farmerinnen damit schon erreicht. Also ich schätze mal, sind genau die, die euch das Kakaofruchtfleisch dann auch verkaufen, richtig?
Ja, genau, richtig. Also wir haben einen Standteil, mit dem wir relativ viel arbeiten und dann ein paar, mit denen wir wirklich sehr, sehr konzentriert arbeiten. Und das sind natürlich ein bisschen weniger, aber ja, insgesamt 3000.
Es ist halt krass, wie weit das streut, was am Ende dann nur ein Kakaoprodukt ja auch ist. Aber wie viele Leute das einfach positiv dann auch tangiert, gerade jetzt in dem sozialen Impact-Bereich, finde ich wirklich beeindruckend. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt den Fokus noch so genauso drauf legen könnten. Aber ich weiß, was immer am besten zieht, zumindest für uns, sind so ein paar Stories, die du vielleicht mal erzählen könntest. Du hast selber gesagt, du bist viel auch rumgereist. Vielleicht hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst, die diese Kooperation zwischen Coa und diesen Kleinstfarmer, Farmerinnen auch so ein bisschen beschreibt, wie sowas auch läuft. Vielleicht fällt dir da irgendwas ein von dem letzten Mal, wo du in Ghana auch warst.
Ich glaube, was die Bauern anbelangt, ist eine Geschichte, die ich zwar nicht selber erlebt habe, aber wo unser Team vor Ort dabei war, weil wir eben diese Geschichten auch immer suchen, um die natürlich zu erzählen, um den Konsumenten und unseren Kunden zu erklären, wie viel Impact dahinter steht. Und ich glaube, da gibt es sogar ein Video von der Bäuerin Faustina. Das ist eben eine Bäuerin, mit der wir sehr viel zusammenarbeiten, die auch eine relativ große Plantage hat, die eine gut organisierte Plantage hat. Und die hat das wunderschön ausgedrückt. Die hat eben gesagt, na, das Geld von Coa, das nehme ich gar nicht für mich. Dieses Geld von Coa nehme ich, um meine Arbeitskräfte zu zahlen. Und dann das Geld, was aus dem Kakao kommt, das ist dann für mich. Ja. Und damit kann ich machen, was übrig ist. Also das ist so ein bisschen diese Assoziierung, weil wir halt eben auch zum Zeitpunkt zahlen, wo normalerweise die Kakaobauern gar kein Geld haben, das ist vor die Kakaoernte bezahlt wird, können wir ihnen halt helfen, diese Kakaobauern eben zu zahlen, dass zum Beispiel keine Kinderarbeit eingesetzt wird. Und sie hat das Zitat gesagt, I pay them freely and now I'm free. Ja. Und das sehr schön, sehr viel schöner und ich glaube auch überzeugter, als ich das sagen kann, weil es halt wirklich genau das ist, dass es hilft, die Zusatzeinkommen hilft halt sehr stark, eine Belastung vom Bauer zu nehmen, dass School Fees gezahlt werden können, dass aber halt auch einfach die Arbeitskräfte in Time gezahlt werden können, ohne dafür einen Kredit aufzunehmen zu müssen.
Sehr, sehr schöne Geschichte. Vielleicht da eine kurze Frage, weil wir gar nicht drüber geredet haben, beziehungsweise ich weiß es einfach nicht, wie oft wird eine Kakaofrucht geerntet? Also ist es regelmäßig im Jahr? Gibt es eine besondere Jahreszeit?
Es gibt zwei Ernten. Es gibt einmal die Haupternte, die ist so zwischen September und Januar. Und dann kann man so grob sagen, dass einmal im Monat geerntet wird in dieser Zeit. Also die Früchte wachsen periodisch nach und brauchen so 3 bis 4 Monate, bis sie reif sind. Aber es gibt es eigentlich in dieser Zeit dann die ganze Zeit. Und dann habe ich eigentlich noch eine kleine Ernte, die so zwischen April, Mai stattfindet. Allerdings 80% der Haupternte oder 80% der Gesamternte mache ich in dieser Haupternte. Und dann 20% in der Nebenernte. Man muss dazu sagen, dass der Klimawandel dort aktiv oder die letzten 5, 6 Jahre, seit wir eigentlich dort unten sehr aktiv sind, massiv eingreift. Also der Kakao hängt stark vom westafrikanischen Monsun ab und der ist einfach nicht mehr berechenbar, überhaupt nicht. Also natürlich hängt die Kakaoernte auch mit diesen Regenfällen zusammen. Und normalerweise sind die so zwischen Juni und Juli sehr stark. Wir hatten es jetzt die letzten 2 Jahre, dass bis in Oktober, November sehr stark geregnet hat. Und das zum Beispiel führt jetzt gerade dazu, dass Kakao der highest price ever hat. Also Kakaobohnen ist irgendwie 400% nach oben gegangen fast in den letzten 12 Monaten, weil eben die Ernten massiv schlecht sind, weil es zur falschen Zeit zu viel geregnet hat. Dadurch sind dann zum Beispiel Swollen Shoot Disease, heißt so eine Erkrankung der Kakaofrucht, massiv gewachsen. Aber auch zu Zeiten, wo es dann eigentlich wiederum regnen sollte, zu trocken ist. Das heißt, dass die Früchte auch nicht wachsen können. Und dieser Hitzestress, der führt einfach dazu, dass es dort einen massiven Rückgang an Kakaoernte gibt. Und betrifft uns auch.
Ja, da sagst du was. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz rüber. Ein harter Cut jetzt. Aber wir haben noch immer ein zweites Format, was ganz beliebt ist, unsere Purpose-Preguntas, quasi von den 3 häufigsten Fragen zu 5 schnellen Fragen. Und ich würde sagen, Moritz, du startest.
Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, Anjan, ob oder ohne Schokolade, ob mit oder ohne Schokolade, was ist dein Lieblingsessen?
Muss ich sagen, Meeresfrüchte. Ich liebe Meeresfrüchte.
Schokolade.
Ohne Schokolade. Ganz klar alles, was Meeresfrüchte sind.
Dann, was ist das größte Missverständnis, wenn es um Koa geht, was du vielleicht erlebt hast?
Dass wir Kakao oder Kaffee machen.
Und warum ist die Schweiz ein guter Ort, um ein Social Business zu gründen bzw. zu führen?
Weil es sehr viel Know-how hat mit den beiden Universitäten, gerade um Zürich rum oder mit den Hochschulen an sich in der Schweiz. Und es gibt auch sehr gute Förderungen, besonders für junge Startups und eben Zugang zu Kapital, glaube ich, sicherlich eine Sache. Ja.
Dann vielleicht einmal in die Vergangenheit reisen, und zwar an dein Vergangenheits-Ich. Was würdest du dir selbst raten, 2011, kurz vor der Gründung?
2017 meinst du?
Ja. Ah ja, 2017. Da war ich ganz weit in der Vergangenheit.
Das Ganze dachte ich schon, oh, das ist aber jetzt sehr die Frage. Was würde ich mir selber raten? Gute Frage. Die Reise zu genießen, weil sie viel länger dauert, als man denkt.
Okay, und dann die letzte Purpose-Pregunta. Was wäre eine Traumpartnerschaft bzw. ein Traumkunde für Koa?
Es gibt gar nicht einen. Ich glaube, der Traum und unsere Vision ist, dass wir die Kakaoindustrie transformieren können. Und dementsprechend ist eigentlich der Traum vielmehr, dass es ganz, ganz, ganz viele Produkte da draußen gibt, die den Geschmack auf ganz vielseitige Art und Weise wirklich zu Kunden bringen und die Kunden dafür begeistern, dass die Kakaofrucht wirklich super lecker ist und auch noch Gutes tun kann.
Okay, also wie so viele Social Entrepreneure geht es vor allem darum, Wandel anzustoßen und andere auch zu inspirieren. Natürlich haben wir nichts anderes erwartet, aber uns interessiert natürlich dann auch, das ist ja schon eine Riesenreise, auf die ihr euch begebt und auch die ihr auch für andere anstößt. Was sind denn so jetzt die nächsten Schritte für Koa jetzt in den nächsten, ja, sagen wir mal, Monaten, vielleicht 1-2 Jahren?
Ja, also ich glaube, die Hauptthematik, also was du schon gesagt hast, wir haben im letzten Jahr, glaube ich, sehr viele Meilensteine erreicht, die uns die Grundlage für Wachstum gegeben haben. Das ist zum einen der Bau unserer neuen Fabrik, die 2 Jahre gedauert hat, die aber jetzt seit August letzten Jahres steht. Die hochzufahren ist super, super schwierig, auch wenn wir ganz, ganz viel Learnings haben im Vergleich zu dem, wo wir angefangen haben vor 7 Jahren. Aber gerade im Umfeld, was ich beschrieben habe mit Climate Change, mit niedrigen Erträgen von den Bauern etc., ist es eine ganz schöne Herausforderung, quasi da at scale auf einmal 3, 4, 5, 6.000 neue Bauern dazuzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die uns ganz gut beschäftigen wird die nächsten Monate, wo aber unser Team in Ghana einfach einen fantastischen Job macht und das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wir haben auch letztes Jahr noch eine Series B-Finanzierung abgeschlossen. Das heißt, dass wir das erste Mal, glaube ich, in der Position sind, wo wir glaube ich, ressourcen- und kapazitätstechnisch theoretisch zumindest ganz gut aufgestellt sind. Und die jetzt effizient einzusetzen, sodass wir wirklich diesen Geschmack, was ich vorher gesagt habe, zu Tausenden und Millionen von Leuten bringen können, das ist eigentlich gerade die Hauptbeschäftigung. Wie schaffen wir es, so die Bekanntheit der Kakaofrucht zu pushen und dementsprechend natürlich auch die Nachfrage nach unseren Produkten und unsere Kundenprodukte zu steigern.
Das zeigt nur, dass eure Reise noch lange nicht zu Ende ist. Sehr, sehr cool. Wenn du so ein bisschen in die Welt guckst, siehst du vielleicht auch andere Bereiche? Ich meine, bei dir war das ja eine sehr schöne Geschichte, wie du das Potenzial oder ihr das entdeckt habt, der Kakaofrucht, dass du sagst, das sind so viele Produkte in anderen Ländern, wo das ungenutzt wird, beziehungsweise Abfallprodukte vor Ort. Beispielsweise, ich denke da an die Avocado. Ich hatte mal gesehen, dass von No Planet B, die Reste benutzen aus der Lebensmittelindustrie, dass du sagst, man könnte so viel mehr machen?
Absolut. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage auch immer, wenn wir uns jetzt einfach nur anschauen, wenn wir unsere eigene Wertschöpfungskette anschauen, ne, dass wir diese Schale noch weiter verarbeiten, da haben wir Ansätze, dass wir das machen können und erforschen die auch, aber wir müssen auch einfach unsere Ressourcen fokussieren und haben dementsprechend gesagt, hey, Fokus ist jetzt wirklich Kakaofrucht. Es gibt so viele Früchte in Westafrika, die brach liegen, die einfach nicht genutzt werden. Wenn wir uns zum Beispiel die Cashewfrucht anschauen, wo wir noch viel größere Thematik haben, wo der Cashew-Apfel irgendwie 90% ausmacht, der komplett weggeworfen wird, nur um diese bescheuerte Cashewnuss da zu ernten, die ich liebe, die super lecker schmeckt, aber nachhaltig, also schrecklich ist. Und ich glaube, dort ist es... gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, wenn man einmal anfängt, die Augen zu öffnen, gibt es so viele Side-Streams, die Stand heute einfach nicht verwertet werden. Und das ist überall so. Also das ist nicht nur in der Lebensmittelindustrie, sondern wirklich überall. Und ich glaube, wo wir hinkommen müssen, ist, dass wir nicht mehr von Lieferketten sprechen, sondern dass wir von Liefernetzwerken sprechen. Und weil die Natur besteht im Endeffekt aus Netzwerken. Alles hat eine Aktion und Reaktion. Und nur wir Menschen haben dann irgendwie so eine, ne, dank Henry Ford irgendwann so ein effizientes Lieferband draus gemacht. Sicherlich gut, es hat uns sehr viel Fortschritt ermöglicht, aber ich glaube, damit wir wirklich im Einklang mit der Natur, mit dem Planet arbeiten können und auch als Menschheit alle was davon haben, müssen wir in Netzwerken denken. Und sobald man einmal da angefangen hat, die Augen für zu öffnen, sieht man es überall. Lass es Textilindustrie sein, lass es Automobil, lass es unsere täglichen Gadgets sein, die wir irgendwie haben. Ich glaube, es ist überall mit drin und dementsprechend unendlich viele Möglichkeiten.
Ja, jetzt wo du schon einmal den Cashew-Apfel ansprichst, einmal Shoutout an Simon von Aqua, der macht nämlich genau das, der nutzt nicht nur die Cashew, die oben drauf auf dem Apfel ist, sondern nutzt den Apfel, um daraus einen Saft herzustellen, war auch bei Höhle der Löwen, sehr tolles Unternehmen. Wir kommen zur letzten Frage jetzt für dich, Anian. Du wurdest uns damals von Jonas von Fair Freak empfohlen und wir wollen immer von unseren Gästen wissen, wen sollten wir beziehungsweise unsere Hörer und Hörerinnen auf dem Purpose Radar haben. So, was ist eine Person, ein Unternehmen, ein Podcast, was auch immer, wo du sagst, da sollte man mal reinhören oder sich das anschauen.
Ja, also das ist natürlich ein bisschen gemein, weil ich jetzt in Ghana doch sehr exponiert bin, dass ich auch wieder in Ghana was sagen werde. Aber ich glaube, es gibt zwei Unternehmen, die dort viel weiter schon sind und nicht so Early Stage oder Mid Stage oder Scale Stage, wie das in Fair Afrika und wir sind, sondern die auch wirklich etabliert gezeigt haben, dass man Business auf eine andere Art und Weise machen kann. Und das eine, glaube ich, was ich da empfehlen könnte, ist HPW. Das ist ein Fruchtverarbeiter, die in Ghana sitzen, die das auf sehr nachhaltige Weise machen, die auch Fairtrade, Organic Certified sind, etc., ne, wo wir vorher drüber gesprochen haben, die hier in der Schweiz sitzen, die aber seit, ich glaube, 19 Jahren mittlerweile das machen und auch mittlerweile einer der größten Fruchtverarbeiter Westafrikas sind. Und im gleichen Sektor auch, allerdings englischsprachig, ist Blue Skies, die eben auch in Ghana aktiv sind oder vor allem die Ananas verarbeiten und Mango verarbeiten. Und das sowohl in UK und Europa als Fresh Cuts, also die machen nicht getrocknete Früchte, HPW macht getrocknete Früchte, Blue Skies macht Fresh Cuts. Allerdings macht auch, falls ihr jemals in Ghana seid, hervorragende Smoothies und Ice Creams, die sie vor Ort vertreiben. Und das sind, glaube ich, zwei Unternehmen, die wirklich at scale schon Erfolg haben und at scale Impact machen. wahrscheinlich schon lange, bevor es das ganze Thema Purpose-Oriented gab, die es einfach von Anfang an Purpose-Driven gemacht haben. Aber auch sehr spannende Unternehmerpersönlichkeiten sind.
Auch die beiden verlinken wir in die Shownotes. Und jetzt lässt uns nur noch sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Geschichten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Dankeschön euch und danke allen fürs Zuhören.
So, Moritz, ich glaube, Kua war wirklich lange, lange auf unserer Liste. Dank Jonas von Fair Freak nochmal in Erinnerung geholt. Und ich würde sagen, wir haben jede Menge gelernt und eines der besten Beispiele, wie man wirklich als Social Business groß wird und so viel erreichen kann. Ich weiß aus einer internen Quelle, dass es so ein bisschen dein Vorbild für Socially ist. Wie war für dich das Erlebnis, mit ihm zu sprechen?
Ja, Arnian super sympathisch und das Geschäftsmodell von Core super impactful. Und ja, die interne Quelle, ja, kann ich mir vorstellen, von wem. Ja, es ist die Reise von Core ist schon wirklich eine tolle. Und gerade jetzt in Bezug auf mein eigenes Unternehmen schaue ich schon auch dahin und denke mir, die machen einige Sachen richtig, die ich auch bei Social bedenken sollte, wie man es zum Beispiel schafft, die erste Meile unter anderem angesprochen, wie schaffe ich es, die Chili-Maischen-Produktion noch besser zu verankern, vielleicht auch auf verschiedenen Farmen oder auch eine eigene Herstellungsstätte wirklich im Senegal aufzubauen. Da arbeite ich tatsächlich schon immer auch dran. Ist halt super schwierig und man merkt halt, wenn man mit Arnian spricht, okay, ist halt sehr kapitalintensiv. Die haben ein Riesenteam, die haben Investoren drin und ja, die schaffen aber jetzt die Hebel auch zu bewirken. Und deine Frage nach, ja, erklär mir mal so in diesen drei Nachhaltigkeitsbereichen, wo ihr überall tätig seid, hat man ja so ein bisschen auch an seiner Antwort schon gesehen, boah, wie viel die da auch machen, ne?
Ja, wie viel sie machen, aber was am Ende bei uns den Leuten, die die Produkte kaufen, beziehungsweise die davon erfahren, ankommt, ist noch eine andere Sache.
Jo, das stimmt, das stimmt.
Deswegen hoffen wir, dass das euch draußen geholfen hat, ein bisschen mehr zu verstehen, was alles dahinter steckt und was für einen riesen Impact vor allem.
Yes, da sagst du was. Hier in einem Podcast, die Leute hören sich natürlich sehr, sehr gerne die Geschichte an, aber vor einem Regal, wenn da eine Tafel Schokolade oder einen Kumasi-Drink, was auch immer da auch steht, wo die Kakaofrucht dann verarbeitet wurde, ist natürlich, ja, in einer Sekunde wird entschieden, nehme ich das Produkt oder das andere. Ist natürlich super schwierig, das gut zu kommunizieren. Aber gut, wir haben ja hier schon mal einen Bärendienst geleistet. schon zumindest hier innerhalb von, ja, boah, es werden hier 50 Minuten vielleicht, erklärt, was die alles so machen oder gehört, was die alles so machen.
Genau. Vielleicht kommt es dann in Erinnerung.
Ja, also jetzt alle Core followen, Purpose Projects followen. Und genieß den Tag.
Danke dir, Moritz.
Danke dir, Alex. Bye, bye.
Bye, bye.